Also ich denke, man muss einfach wirklich anerkennen, dass Donald Trump ein politisches Genie ist. Es wird für Unternehmen oder auch für Leistungsträger attraktiver, in die USA zu gehen, als es vorher war. Der deutschen Wirtschaft geht es definitiv nicht gut. Deswegen wird die Europäische Zentralbank die Zinskurve nach unten drücken. Es ist halt im Moment eine extrem gute Chance. Pi mal Daumen, 20% Kursgewinn. Mhm. Keine Anlageempfehlung. Das, was Trump macht, ist nicht verrückter als das, was unsere Bundesregierung macht. Es ist wahnsinnig viel Unsicherheit im Markt. Und da gibt es ja nur zwei Antworten, die ich darauf haben kann als rationaler Mensch. Am meisten Sorgen macht mir jetzt...
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit dem Mann, den ihr schon sehr lange gefordert habt. Und endlich ist er da nach einer längeren Pause. Er ist zurück. Back mit Back heute. Experte, Portfolio-Experte und Mathematiker. Andreas, schön, dass du da bist.
Grüß Gott, Mario.
Willkommen zurück. Und ich glaube, das hat mal einige Daumen nach oben verdient, denn dieser Mann... lag vor einigen Monaten, als wirklich der Sturm gebraust hat um die Depots, um die Aktienmärkte. Da bist du cool geblieben und hast gesagt, die Krise ist in wenigen Wochen vorbei. Und Donald Trump war so nett und hat wenige Stunden danach ordentlich zurückgerudert. Fast schon ein absurdes Timing im Nachhinein, oder? Was da passiert ist, wie schnell das dann ging?
Also die Erkenntnis, dass das, was er an Zöllen angekündigt hat, gar nicht umsetzbar ist, auch für die USA nicht umsetzbar ist. Die war jetzt nicht so kompliziert. Da war schon die größere Leistung bei euch, das auch so schnell dann zu produzieren und zu senden.
Also es war wirklich perfekte Teamarbeit und dann ist natürlich mal ein bisschen Glück. Und ich glaube, so war es dann ja auch für die Zuschauer zu Hause ein super Mehrwert. Jetzt mal nach diesen turbulenten Wochen und Monaten. Wie schätzt du Trump ein? Würdest du sagen, nachdem er dann erst vorgeprescht ist, zurückgerudert ist, wie man es jetzt auch immer sehen will, wir müssen gleich natürlich auch drüber sprechen, ob jetzt wirklich die Lage so viel anders ist als vor 3 Monaten. Wie schätzt du ihn ein? Vernünftiger, berechenbarer, unberechenbarer?
Also ich denke, man muss einfach wirklich anerkennen, dass Donald Trump ein politisches Genie ist. Niemand hat ihm zugetraut, dass er sein Omnibusgesetz durch beide Kammern bringt und schon, dass er überhaupt die Präsidentschaftswahl so haushoch gewonnen hat und auch andere Erfolge, die er vorher hatte. Also er ist ein politisches Genie. Ich glaube auch langsam zu verstehen, was sein Erfolgsgeheimnis ist. Und das würde ich so zusammenfassen, dass die Menschen sehr skeptisch gegenüber Politik geworden sind, weil man es gewohnt ist, dass die Politiker irgendetwas ankündigen, was sie gerne machen würden. Und dann funktioniert es nicht aus irgendwelchen institutionellen Beschränkungen.
Mhm.
Ja, also... Paradebeispiel in den USA, Barack Obama hat den Friedensnobelpreis bekommen, eigentlich nur für seine Ankündigung, Guantanamo zu schließen. Ich glaube, 34 Häftlinge waren dort zu dem Zeitpunkt und nicht einmal das war möglich dann. Ich meine, und so ist Politik heute, die Politik hat irgendwas vor, bei uns im Moment Grenzsicherung oder Sonstiges. Die Politik möchte reformieren, möchte dies, möchte jenes und dann scheitert es am Datenschutz, an sonst was, an EU-Recht. Und Trump sagt, mir ist das wurscht, ich mache einfach. Also er gibt den Wählern das Gefühl, da ist jetzt jemand, der ist stark und der handelt einfach. Und wenn man sich anschaut, die ganzen Bilder, die er produziert, die sind ja mit seinen dicken Unterschriften und wie er alles. Und die Brutalität, mit der er das macht, ich glaube, das ist für die Wähler so wahnsinnig anziehend, sodass die Frage, was macht er jetzt eigentlich konkret? Also sind die Zölle dann tatsächlich wirklich so ganz anders als ein Jahr vorher? Das spielt dann gar keine Rolle. Aber allein dieses Primat des Handelns wieder als Politiker dem Souverän, dem Volk zu zeigen, dass man das hat, das ist, glaube ich, so wahnsinnig ansprechend. Ob das dann immer auch so gehalten werden kann, kann man natürlich nicht sagen, aber ich möchte es auch gar nicht bewerten, ob das gut ist oder schlecht ist, was er macht. Aber ich finde, man muss schon mal anerkennen, dass es politisch unglaublich erfolgreich ist, wie er die Dinge umsetzt und positioniert.
Es ist ja amüsant, dass die Leute schockiert sind, dass er quasi umsetzt, was er angekündigt hat. Das ist ja das fast schon Absurde daran, dass man ja gewöhnt ist, Politiker kündigen was an und machen es dann sowieso nicht. Und bei ihm ist es ja genau andersrum. Jetzt ist ja das Interessante die Reaktion der Märkte. Erst wirklich Panik. Du hast damals auch gesagt, es ist eine Krise, die aber halt eigentlich sehr schnell zu beseitigen ist, was sie dann ja auch in gewisser Weise war. Trotzdem, unterm Strich hat sich nicht so viel geändert. Die Zölle sind da, sie sind dann halt ein bisschen niedriger als jetzt bei Vietnam zum Beispiel. Da waren ja erst die 46%, dann sind es 20% geworden. Aber wenn man jetzt mal polemisch ist, wie die Bären das gerne machen, dann sagen, naja, es ist eigentlich genau dasselbe wie vor 3 Monaten, die Kurse stehen aber um 20-25% höher. Was ist denn jetzt irrational gewesen? Diese Angst, diese Panik, oder ist es jetzt irrational, dass wir Allzeithochs haben?
Die Frage ist gut, aber da habe ich keine gute Antwort drauf. Weil wenn man sich im Portfolio-Management jetzt orientiert und sich fragt, wann steuere ich meine Aktienquote, dann hat man das große Glück, dass Krisen eine enorme Aussagekraft haben. Also wenn ich eine Krise habe, dann kann ich das einerseits sehr gut messen. Ich kann genau sagen, wann ich eine Krise habe. Es gibt verschiedene Kennzahlen, die eigentlich immer gleichzeitig auf Rot springen. Risikoprämie von Unternehmensanleihen oder die Bewertungen am Aktienmarkt etc. Das heißt, da kann man sehr schön sein Portfolio dran ausrichten, zum Beispiel durch eine antizyklische Steuerung. Aber Markthöchstkurse sind eigentlich ein Normalfall. Mhm. Ja, weil die Unternehmen verdienen ja laufend Geld. Und wenn ich jetzt Performance-Indizes nehme, naja, dann müssen die eigentlich im Schnitt 7-8% im Jahr zulegen. Das heißt, ich habe da wahnsinnig wenig Informationen, die ich daraus ziehen kann. Natürlich kann man im Moment sagen, dass sich gerade der DAX so wahnsinnig gut entwickelt hat, dass es erscheint auf den ersten Blick so ein bisschen absurd, weil der deutschen Wirtschaft geht es definitiv nicht gut. Aber wenn man sich das anschaut, letztes Beispiel wie der Traton, also wir bauen halt massiv Industriearbeitsplätze ab in Deutschland. Mhm. Ich glaube, wir haben jetzt, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, aber wir haben eine signifikante Anzahl weniger Industriearbeitsplätze als noch 2019 und die Tendenz geht weiter bergab.
Viel weniger auf jeden Fall. Ja.
Viel weniger. Und wenn man jetzt mal anschaut, was machen die Unternehmen wirklich? SAP zum Beispiel ist auch ein gutes Beispiel. Die bauen halt massiv in Deutschland ab. Und das, was sie jetzt brauchen für Neuausrichtung, zum Beispiel bei SAP KI, da ist halt die Vorgabe von 10 neuen Arbeitsplätzen, dürfen maximal 2 in Deutschland entstehen. Wenn man sich das Arbeitnehmerschutzrecht anschaut in Deutschland, versteht man auch, dass die Unternehmen gar keine andere Wahl haben. Also jenseits von Steuern und Sozialabgaben ist es so, dass es einfach ein unverhältnismäßig hohes Risiko ist, in Deutschland jemand einzustellen als Konzern im Vergleich zu anderen Ländern, selbst zur Schweiz, die ja auch ein
und es ist ja auch teuer.
Land sind und teuer. Nee, also insofern, okay, und dann was passiert? Traton kündigt an, wieder 5.000 Stellen weniger. Ja, der Kurs steigt. Weil im Prinzip ist es so, dass wir halt auch bei diesen DAX 40 Konzernen globale Unternehmen haben und die jetzt mit einer wesentlich größeren Brutalität sozusagen international restrukturieren, ihre Produktion mit Verlagerung von Produktionsstätten, als sie das früher mussten.
Andreas, heute wird es ja richtig spannend, denn heute legst du sozusagen offen, wie du investierst, wie du jetzt auch reagiert hast in den letzten Wochen und Monaten und wie du aufgestellt bist, anleihentechnisch, aber wir schauen natürlich auch auf den GPO. Lass uns da gleich mal draufschauen, vor allem die Schulden in den USA, da merkt man, das macht die Leute nervös, der schwächere Dollar. Du hast ja auch gesagt vor einem halben Jahr ungefähr, dass die USA eigentlich schon nicht mehr so richtig tragfähig sind. Lass uns das gleich anschauen. Eine Frage noch zu Trump, bevor wir gleich zu seiner Big Beautiful Bill kommen. Omnibus-Gesetz hast du es gerade genannt. Wir hatten ja sehr lange die Story, dass die Märkte ein Korrektiv sind für Trump, weil der Anleihenmarkt hat ihn an die Kandare genommen, auch der Aktienmarkt ist gefallen. Jetzt haben wir dieses Korrektiv gerade nicht mehr, oder? Auf Allzeithoch droht da, wie du es gerade beschrieben hast, Gefahr, dass er jetzt erst recht Gas gibt, vor allem jetzt auch mit seinen außenpolitischen Erfolgen, dass uns sozusagen ein erneuter Liberation Day droht jetzt dann mit einem wieder erstarkten Trump.
Also ich würde, ja, ist eine gute Gelegenheit mal sozusagen, was macht Trump, was hat Trump da eigentlich gemacht und wie kann man das einordnen? Also Trump hat ja in seiner ersten Amtszeit die Steuern drastisch gesenkt, insbesondere für die Unternehmen. Und das war von damals schon nicht tragfähig, deswegen war das auf 10 Jahre befristet und wäre Ende dieses Jahres ausgelaufen. Das ist jetzt auf ewig sozusagen als dauerhaft und es sind nochmal Senkungen beschlossen worden. Okay, das heißt, das zieht die Staatsverschuldung in den USA signifikant in die Höhe. Und jetzt ist die Frage, wenn die amerikanische Zentralbank nicht einspringt als Käufer, wer soll die denn alle kaufen, die Staatsanleihen? Und da ist der Markt unruhig und der US-Dollar hat nachgegeben. Okay, auf der anderen Seite hat natürlich Amerika eine wahnsinnig starke Industrie, die international agiert, aber in Dollar bilanziert. Das heißt, für die ist so ein schwacher Dollar natürlich dann schon auch erstmal ein Gewinnbooster in den Bilanzen. Und ja, wenn man sich die ganzen Unternehmen anschaut im S&P 500, dann sieht man jetzt nicht so richtige Verlierer von diesem ganzen Thema.
Also die Zahlen sehen ja nach wie vor super aus.
Also die Industrie, ist die Industrie und die ist sehr stark, gerade in den Schlüsseltechnologien in den USA, und die lässt sich davon wenig beeindrucken. Insofern kann man sagen, dass dieser Einbruch mit Trump, ja gut, der war natürlich dadurch bedingt, dass mit den Zöllen die Lieferketten nicht mehr funktioniert hätten und die amerikanischen Unternehmen auch nicht mehr hätten produzieren können.
Hm.
Okay, überraschenderweise kommt das jetzt dann doch nicht so. Für Apple zum Beispiel wurde eine komplette Ausnahme dann beschlossen. Aber ja, was ich damit sagen will, ist, Trump auf Kosten der langfristigen Tragfähigkeit der Staatsfinanzen schafft er mehr Privatkapital, weil er einfach die Steuern deutlich gesenkt hat.
Mhm.
Nicht? Das heißt, es wird für Unternehmen oder auch für Leistungsträger attraktiver, in die USA zu gehen, als es vorher war. Jetzt hat er auf der einen Seite eben diesen Negativeffekt, steigende Staatsverschuldung, höhere Zinsbelastung, weniger Handlungsspielraum in der Zukunft, und hat den positiven Effekt, attraktiverer Standort für Unternehmen. Jetzt sagen natürlich Wirtschaftsliberale, dass Letzteres überwiegt und dann wird es kompensiert. In der Regel ist es eben nicht der Fall. Es reicht eben bei beiden nicht aus, aber trotzdem hat er beides. Aber wenn ich das jetzt mit Europa vergleiche, zum Beispiel der Bundeshaushalt, der jetzt da gerade beschlossen wird, 25% des Haushalts, der jetzt da beschlossen ist, ist auf Schulden gebaut. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Also,
und Sie schaffen es trotzdem nicht mal, die Stromsteuer zu senken? Also,
wir haben in Deutschland eine Situation, wo 25% des laufenden Haushalts auf Schulden basiert. Und das, obwohl die geburtenstarken Jahrgänge erst in 2-3 Jahren mit zunehmender Dynamik in Rente gehen und dann sowieso die Einnahmen wegbrechen werden und die Gesundheits- und die Pflege und die
Kosten steigen ja brutal,
In die Höhe gehen. Also obwohl wir jetzt noch in den letzten goldenen Jahren sind der Einnahmen, haben wir 25% Bundeshaushalt durch Schulden. Das ist natürlich auch überhaupt nicht tragfähig. Und wenn man jetzt das vergleicht, EU versus USA, dann sieht man zum Beispiel, also realistische Prognosen, wohin führt das? Dann ist die USA aufgrund von Trump 2035 ungefähr auf dem Verschuldungsniveau relativ zum BIP wie Frankreich.
Mhm.
Ja, und das heißt, wir reden immer nicht so von einem Totalzusammenbruch und von so einer Katastrophe, sondern wir reden einfach davon, dass es sehr ungesunde Effekte gibt für die langfristige, für das langfristige Prosperieren von Wirtschaftsräumen. Und da ist das, was USA macht, was Trump bei den USA macht, aus meiner Sicht definitiv sehr schädlich und sehr schlecht langfristig. Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Euroraum, dann sind wir auch nicht besser, im Gegenteil. Er macht es zumindest über Steuersenkungen und stärkt damit das private Kapital. Wir machen es, indem wir den Sozialhaushalt ausbauen am Ende, wenn man sich das mal wirklich anschaut. Das heißt, es wird dann auch für die Unternehmen immer unattraktiver. Und insofern, diese Euro-Stärke, um da zum Punkt zu kommen, halte ich jetzt auch nicht für unbedingt nachhaltig. Also es wird ja der Dollar gerne so als große Krisenwährung gesehen und der Euro ist jetzt der neue starke Hecht. Das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ich glaube auch, dass sich relativ schnell wieder beruhigt.
Lass uns doch mal auf die Zinsmärkte schauen. Du hast uns was mitgebracht, wie du da gerade die Lage einschätzt und vor allem, was du da draus auch geschlussfolgert hast.
Ja, also der Zinsmarkt ist im Moment sehr interessant. Genau deswegen würde ich gerne kurz erläutern, was wir konkret machen, und dann bekommt der Zuschauer auch einen guten Eindruck, wie heterogen eigentlich der Zinsmarkt ist, um eigene Entscheidungen zu fällen oder sich selbst zu überlegen, ob er das jetzt in irgendeiner Hinsicht die Situation nutzen möchte oder nicht. Und dann können wir natürlich auch noch kurz auf den Aktienmarkt kommen, auf den hat es auch Einfluss, was jetzt da vor der Tür steht, und letztendlich sogar auf den Immobilienmarkt. Also wir können heute eigentlich außer Bitcoin alles besprechen.
Zu Bitcoin stelle ich auch noch eine Frage.
Zu Bitcoin habe ich keine Meinung mehr. Also ich habe hier wieder zum Start die Zinsstrukturkurve mitgebracht zum 1.7. von der Europäischen Zentralbank für ausfallsichere Staatsanleihen. Und ich habe jetzt den Tag mitgebracht, an dem wir unser Zinsportfolio gestartet haben, den Fixed Income One, weil das hatten wir auch besprochen, warum, wieso, weshalb wir das da machen. Und da kann man, glaube ich, das als Startpunkt schön vergleichen mit heute. Also der damalige Zeitpunkt, 31.05.23, etwas mehr als 2 Jahre, ist die rote Linie und heute ist die blaue Linie. Auf der waagrechten Ebene ist die Laufzeit der Staatsanleihen und auf der senkrechten Ebene ist die Rendite, die ich für diese Staatsanleihen bekomme, wenn ich sie jetzt eben heute kaufe. Und was man hier sieht, ist das, was alle Menschen in der Zeitung auch gelesen haben, erstmal am kurzen Ende, da wo die Europäische Zentralbank den Zins nämlich festlegt, über ihre Leitzinsentscheidungen, sind die Zinsen von der Europäischen Zentralbank halt drastisch gesenkt worden. Also während ich jetzt bei so 6 Monaten Laufzeit vor 2 Jahren noch über 3% Zins bekommen habe, bin ich jetzt bei 1,8%. Aber interessanterweise, wenn ich jetzt in die längeren Laufzeiten gehe, ist es spiegelbildlich. Also die Zinskurve war sehr invers, hier rot vor 2 Jahren. Und ich habe auf 10-jährige und 20-jährige Anleihen weniger Zinsen bekommen als auf Kurzläufer. Und das ist natürlich atypisch und hat sich gedreht. Jetzt haben wir eine normale, sogar relativ steile Zinskurve, wo ich bei 10 und 20 Jahren deutlich mehr Zinsen bekomme als bei Kurzläufern. Und insofern kann man gar nicht so pauschal sagen, dass die Zinsen gesenkt wurden, sondern es hat sich einfach nur die Zinsstrukturkurve verschoben.
Also eine Normalisierung, aber grundsätzlich eigentlich nichts Schlechtes, oder? Also
Nein, das ist
negativ zu bewerten auf jeden Fall.
Für Anleiheninvestoren ist es sehr gut, weil ich mir jetzt langfristige Zinscoupons einbuchen kann. Für Immobilieninvestoren sehr schlecht, weil die überhaupt nicht profitieren von den gesunkenen Zinsen, weil die Hypotheken laufen halt in der Regel 10 Jahre und die sind jetzt teurer als vor 2 Jahren. Für die Unternehmen auch tendenziell schlecht, weil Unternehmensanleihen sind in der Regel 3 bis 5 Jahre. Und auch da ist es so, dass die Zinsen jetzt nicht unbedingt deutlich gefallen sind. Bei 3 Jahren schon, aber bei 5, 7 und 10 Jahren, was Unternehmen auch gerne begeben, sind sie halt teurer geworden. Das heißt, Unternehmen gemischt, Immobilien schlecht, Anleihen gut, was hier passiert ist. Und vielleicht zum Schluss Geldmarktkonto, Leute, die im Festgeld haben, ist es natürlich auch schlecht, weil die kurzlaufenden Zinsen ja überhaupt nicht mehr die Attraktivität haben von damals. Ich habe mir jetzt Folgendes überlegt, das ist, glaube ich, im Moment wirklich ganz interessant, wenn ich mir jetzt unseren Fixed Income One anschaue, wovon rede ich dann? Einfach hier mal kurz die Kursentwicklung. Also der ist grün, was fällt auf? Seit Auflage haben wir jetzt 12% ungefähr Rendite gemacht. Also das ist in etwas mehr als 2 Jahren natürlich ganz attraktiv, war jetzt aber auch nicht überraschend, hatten wir ohne Prognose fast so angekündigt. Aber was man auch sieht, am Anfang war es eben sehr schwankungsarm und jetzt sind doch die Schwankungen größer geworden. Das liegt daran, dass wir am Anfang eben diese inverse Zinskurve hatten und da war es einfach relativ trivial. Da haben wir sehr kurzlaufende Anleihen gekauft, die wenig reagieren auf Zinsänderungen und konnten da schon schöne Renditen einsammeln. Und jetzt haben wir umgeschwenkt und sind sehr stark dabei, in die Langläufer zu gehen. Und damit habe ich anderes Potenzial bei Zinsänderungen, aber ich habe auch größere Schwankungen. Und was konkret steht einem denn zur Verfügung, wenn man sagt, ich möchte auch Zinsen beimischen zu meinem Wertpapierportfolio? Da habe ich jetzt hier unser konkretes Portfolio, die 15 am höchsten gewichteten Anleihen. Und das ist es insofern sehr interessant, weil ich nehme jetzt einfach mal die 3 Schwergewichte heraus.
IBM ganz oben.
Eine Unternehmensanleihe mit 20 Jahre Laufzeit von IBM. Dann das nächste ist von Royal Bank of Canada eine Floater mit einer kurzen Laufzeit, also eine variabel verzinste Anleihe. Und als drittes von der Schweizer RÜK eine mittlere Laufzeit, sage ich mal jetzt hier 8 Jahre, von der Schweizer RÜK eine nachrangige Anleihe. Jetzt habe ich also sehr unterschiedliche Laufzeiten, sehr lang, kurz und mittel. Und wenn ich mir die Ratings anschaue, ist das eigentlich alles ein recht gutes Rating, dass die Schweizer RÜK, obwohl die eigentlich beste Bonität hat, hier nur 3B+ hat, liegt daran, dass das keine erst, sondern eine nachrangige Anleihe ist.
Okay.
Aber das vielleicht auch als Hinweis, liebe Anleger, wenn ihr selber Stockpicking machen wollt bei Anleihen, nachrangige Anleihen von erstklassigen Schuldnern ist viel weniger Stress als erstrangige Anleihen von schlechten Schuldnern. Also es ist wesentlich interessanter, darüber nachzudenken, bei der Allianz nämlich eine RÜK oder eine Schweizer RÜK eine nachrangige zu kaufen, als von irgend...
Also nachrangig heißt, dass sie dann erst nachrangig bedient werden würde, wenn es zum Beispiel eine...
Genau, das heißt, wenn die Schweizer RÜK insolvent geht, ja, ist man nicht auf Platz 1, sondern auf Platz 2 bei der Verwertung der Sicherheiten. Die Unternehmen begeben sowas aus bilanztechnischen Gründen und das ist dann relativ attraktiv. So, jetzt schauen wir uns mal an, wo diese 3 Anleihen auf der Zinskurve liegen, weil dann kann man sehr schön erläutern, was jetzt verschiedene Zinsänderungsszenarien bedeuten. Also ich hatte die hier ja, farblich markiert, gelb, der Langläufer IBM ist hier dieses gelbe Kreuz. Mhm. Ich habe jetzt hier die AAA-Staatsanleihen dunkelblau, dann die gestrichelte Linie ist die Benchmark-Staatsanleihen Euroraum, also da ist dann auch Frankreich und Italien etc. schwergewichtig dabei, deswegen habe ich ein schlechtes Rating und also ein schlechteres Rating und deswegen diesen höheren Zins. Mhm. Und jetzt diese Unternehmensanleihe liegt halt jetzt im Moment bei einer Umlaufrendite von 4,2% knapp und deswegen ist dieses Kreuz eben noch weiter da oben, ist jetzt auch nicht untypisch für eine A-geratete Unternehmensanleihe, dass die mehr bietet als eine Euro-Staatsanleihe. Und das zweite Kreuz, wenn ich nach links gehe, ist dieses rosa Kreuz. Das liegt dann halt knapp 8 Jahre Restlaufzeit. Das liegt besonders weit oberhalb der Linie, weil es eben nachrangig ist hier von der Schweiz zurück. Und dann haben wir einen Floater, die Royal Bank of Canada. Das ist dieses blaue Kreuz. Das ist eben ganz kurzlaufend, weil eine variabel verzinste Anleihe, da kriege ich immer 3 Monats Euribor plus zum Beispiel 50 Basispunkte Risikoprämie, also 0,5% Risikoprämie. Die sind halt sehr attraktiv, wenn ich kein Zinsänderungsrisiko haben will und trotzdem eine höhere Rendite als der Geldmarkt bietet.
Die floaten dann sozusagen mit
genau.
dem Markt.
So, und jetzt ist es halt wirklich, wirklich interessant im Moment am Anleihenmarkt, weil ich habe ja nur 3 Szenarien. Das erste Szenario ist, die Staaten mit ihren ganzen Zielstellungen jetzt immer mehr Schulden aufzunehmen, die ganzen Rüstungsausgaben zu stemmen und so weiter, können das beim jetzigen Zinsniveau nicht refinanzieren und deswegen wird die Europäische Zentralbank wieder auf der ganzen Zinskurve Anleihen aufkaufen und die Zinskurve nach unten drücken.
Weil sie es ja sonst am anderen langen Ende ja nicht anders bewerkstelligt.
Genau, das können Sie nur, wenn Sie im Markt eingreifen und Anleihen aufkaufen. Das haben Sie schon mal gemacht, exzessiv. Da haben Sie die auf Null gedrückt, die Zinsen für italienische Zehnjährige. So extrem machen Sie das sicher nicht nochmal. Aber mit jedem Volkswirt, der mir über den Weg läuft, frage ich, gibt es denn überhaupt ein anderes Szenario? Also gibt es ein Szenario, dass bei den jetzigen langlaufenden Zinssätzen, bei der jetzt steilen Zinskurve, die Pläne zum Beispiel bezüglich Rüstung umsetzbar sind? Und dann sagt mir jeder Nein. Also deswegen will ich ja gar nicht von Wahrscheinlichkeiten sprechen. Mir fällt noch kein anderes Szenario ein, als dass die Zinsen runter müssen am langen Ende. Und wenn ich dann eine 20-jährige Anleihe habe, dann habe ich halt einen sehr starken Hebel.
Das wäre ein ultimativer Booster für langlaufende Anleihen.
Ja, also wenn da die Zinsen um 1% fallen und ich habe eine 20-jährige, dann habe ich eigentlich Pi mal Daumen 20% Kursgewinn. Keine Anlageempfehlung. Ja, keiner weiß, ob die Zinsen fallen, aber es ist halt im Moment eine extrem gute Chance. Genauso wie es eben zum Beispiel hochriskant war, bei Nullzinsen 20-Jährige zu kaufen, weil ich dann diesen Kursverlust hatte. Aber im Moment habe ich eben diese Situation, dass die Zinskurve sehr steil ist, dass die EZB noch nicht reagiert hat, aber dass die Staaten alle schon Haushaltspläne haben, die implizit eigentlich voraussetzen, dass die EZB reagiert. Aber es gibt natürlich auch das Szenario, es passiert gar nichts. Die EZB greift nicht ein, die Zinskurve bleibt so, wie sie ist. Dann ist eine mittlere Laufzeit wie unsere Schweizer Rückanleihe besonders attraktiv. Weil einmal habe ich natürlich einen schönen Zinskupon, aber es darf man eins nicht vergessen, die Zinskurve ist ja sehr steil. Und was jetzt eine 8-jährige ist, ist ja zum Beispiel in 2 Jahren eine mit 6 Jahren Laufzeit. Und da die Zinskurve steil ist, habe ich mit einer 6 Jahren Laufzeit ja eine deutlich niedrigere Umlaufrendite. Das heißt, ich hätte einen ordentlichen Kursgewinn. Ohne dass sich die Zinskurve verändert, hätte ich einen Kursgewinn nur, weil die Anleihe sozusagen die Zinskurve runterrollt. Also steile Zinskurven bieten immer besondere Chancen bei diesen Durationen, wo die Zinskurve am steilsten ist, weil ich diesen Rolleffekt habe, ohne dass ich die Zinskurve überhaupt verändern muss. Und jetzt kann man aber beides noch sagen, okay, aber beides führt auch zu Schwankungen, weil natürlich man sehr sensibel reagiert auf kleine Änderungen bei der Zinskurve, die halt laufend passieren. Deswegen sollte ich das noch dämpfen und da ist halt ein Floater eine tolle Sache. Der Floater ist jetzt insofern sehr langweilig, weil der profitiert jetzt überhaupt nicht, wenn die Zinsen fallen.
Der ist quasi neutral, kann man sagen.
Der ist komplett neutral, der floatet mit 3 Monats Euribor plus 0,5% zum Beispiel. Aber es könnte ja die Inflation zurückkommen, es könnte ja alles Mögliche passieren. Das heißt, um die Schwankungen zu glätten, ist es auch immer nicht schlecht, so Floater beizumischen. Und ganz konkret bei uns, wir waren vor 2 Jahren 50% kurzlaufend und Floater. Und jetzt inzwischen sind wir praktisch 33% oder knapp 35% schon bei Langläufern. Ja, und bauen die Floater weiter ab. Ja? Also so ändert sich so ein Portfolio halt, wenn sich so eine Zinskurve ändert, um da möglichst attraktiv sich zu positionieren.
Das heißt ja auch, also du hast gerade gesagt, das ist natürlich keine Anlageberatung, aber dass du jetzt in Europa nicht gerade mit steigenden Zinsen rechnest, sondern dass es, du hast ja gerade beschrieben, eine gute Wahrscheinlichkeit gibt, dass sogar die Zinsen dann am langen Ende gedrückt werden oder dass die Notenbank eingreift. Jetzt ist es ja ein interessantes Bild, weil in den USA sinken die Zinsen jetzt dann vielleicht bald ein bisschen, aber das ist ja, das geht ja immer weiter auseinander, oder? Also wie schätzt du dieses Zusammenspiel ein? Donald Trump will ja, gut, er will viel, aber er hat auch schon einiges natürlich von dem, was er will, umgesetzt, das muss man ja auch sagen. Er fordert ja Zinsen runter brachial, also der spricht ja von 300 Basispunkten und mehr. Ob es so weit kommt, wird sich zeigen, aber die Frage ist ja, müssen die Zinsen in den USA eigentlich bald fallen, zwangsläufig, zumindest mal Richtung 3% vielleicht?
Ja, sehr, sehr gerne. Also die Brücke schlagen wir in die USA, indem wir vielleicht jetzt nochmal auf den Euroraum kommen. Mhm. Also ich habe jetzt hier drei verschiedene Arten von Anleihen gezeigt mit drei sehr unterschiedlichen Eigenschaften. Wenn man das jetzt selber für sich selbst mit ETFs nachbauen möchte, für die kurze Frist, es gibt Unternehmensanleihen, ETFs 1 bis 3 Jahre oder 0 bis 3 Jahre, damit kann man das abbilden. Auf dem langen Ende der Zinskurve gibt es in der Regel nur Staatsanleihenindizes, aber damit kann man das auch ganz gut machen, dass man von diesem Effekt profitiert. Und mittlere Laufzeit ist es so, dass wenn ich jetzt einen Plain Vanilla Corporate Bond ETF nehme, dann hat er tendenziell eher eine kürzere Duration als das, wo jetzt die Zinskurve am steilsten ist. Staatsanleihen haben eher schon 7 bis 8 Jahre Duration, da bin ich ungefähr da. Da muss ich halt dann meine Entscheidung fällen, ob ich da mehr in Unternehmens- oder in Staatsanleihen gehe. Auf jeden Fall, ich kann das jetzt sehr, sehr gut spielen. Ich kann mir so für mein eigenes Portfolio sehr gut überlegen, wie ich mich hier positionieren möchte. In den USA ist es eben im Moment nicht so einfach. Sollte ja auch nicht so einfach sein. Ja, es darf ja eigentlich keinen Free Lunch geben. In den USA ist es so, klar, die Zinskurve ist dort ganz flach. So dass ich am langen Ende Risiken habe, dass sie da vielleicht einen Tick steigt. Ich habe Chancen, dass sie einen Tick fällt, aber sie ist so flach, dass da die Musik am kurzen Ende spielt. Jetzt in den USA, alle warten drauf, dass die Fed die Zinsen kurzfristig senkt und ich dort auch eine gewisse Steilheit wieder bekomme. Das habe ich halt im Moment nicht. Das ist aber ganz schwierig, weil wenn es dann doch noch Effekte gibt aufgrund der Zölle von Trump, dann werden die inflationsfördernd sein. Und dann kann es schon sein, dass die Fed eben die Zinsen nicht senkt. Vielleicht sogar nochmal einen Tick erhöht, also sehr unwahrscheinlich, erhöhen glaube ich nicht, aber dass sie sie zumindest nicht senkt. Das heißt, in den Fed haben wir ein ganz diffuses Bild, das kann so oder so ausgehen. Und dann ist dieses Bild bei der Fed in den USA auch so, da spielt die Musik jetzt am kurzen Ende, da habe ich eh keinen großen Hebel. Mhm. Also wenn ich einjährige Staatsanleihen kaufe und der Zins fällt um 1%, dann habe ich kaum Kurseffekt. Ne? Deswegen.
Also Euroanleihen auf jeden Fall attraktiver, auch weil ich zusätzlich ja auch kein Währungsrisiko habe.
Bei den Euroanleihen steckt jetzt im Moment viel mehr Potenzial, was ich heben kann, weil es viel ein klareres Bild ist als bei den US-Anleihen. Aber es ist nicht falsch verstehen, ich will die US-Anleihen jetzt auch nicht schlecht reden, weil der US-Dollar ist so gefallen, dass wenn man immer schon mal gerne so eine Position wollte in seinem Portfolio, dann ist jetzt kein schlechter Zeitpunkt.
Sehr gut. Andreas, lass uns gleich über den Aktienmarkt noch sprechen und über den GPO. Vorher aber noch eine wichtige Warnung, denn es gibt ein Thema, ja, das beschäftigt alle, die auf Social Media aktiv sind oder präsent sind, entweder Creator oder auch Experten. Es ist völlig egal, es ist eine Plage, es ist eine Pest und da können wir gar nicht oft genug davor warnen, vor Betrug.
Ja, Mario, vielen Dank. Ich habe dich gebeten, dass wir da darauf hinweisen können, weil es ist im Moment so, dass immer wieder Fake-Profile erstellt werden von Betrügern, die meinen Namen missbrauchen und auch Bildmaterial von mir missbrauchen, um irgendwelchen Mist zu verkaufen. Und am Anfang habe ich gedacht, ja gut, das ist ja so offensichtlich Betrug. Aber ich glaube, so offensichtlich ist es halt langsam doch nicht mehr. Und was passiert? Es wird also ein Fake-Profil erstellt, dann meldet man es der Plattform, man meldet es der Polizei. Die Polizei kann in der Regel nichts machen und die Plattform braucht auch 3 Wochen, bis es gelöscht ist. Aber inzwischen werden die mit einem solchen Tempo generiert, dass man nicht mehr hinterherkommt.
Also ja, es sind gefühlt Hunderte, Tausende, man weiß es gar nicht mehr.
Und ich habe ja mal so eine Übersicht mitgebracht und würde gerne ein paar Hinweise geben. Also ich habe, am Anfang sieht man sozusagen unser Profil Dr. Andreas Beck und dann sieht man, es gibt da jetzt zig weitere, die sind alles Fälschungen. Und dann wird irgendwas angeboten, WhatsApp-Gruppen. Also ich meine, wer mich kennt, weiß, ich gebe ja sowieso keine Aktienempfehlungen, außer Aeroflot, nein, das war ein schlechter Scherz. Also ich gebe ja sowieso keine Aktienempfehlungen und es gibt auch überhaupt keine Möglichkeit, an mich Geld zu überweisen. Ja, wie hier wird dann von den Leuten verlangt, sie sollen 250 Euro irgendwo hinzuweisen, das existiert alles gar nicht. Mein Indexkapital und ich, wir arbeiten in keinstem Umfeld für Privatanleger. Wir arbeiten ausschließlich für professionelle Gegenparteien und deswegen alles, was da angeboten wird, muss schon falsch sein. Aber jetzt, woran erkenne ich ganz einfach, ob sowas ein Fake-Profil ist oder nicht? Also geht bisschen dahingehend, dass jetzt sogar schon Bildmaterial, also bewegte Bilder mit Text gefälscht werden. Da habe ich rechts ein Beispiel. Man erkennt es immer ganz einfach daran. Das Muster ist ja, es wird ein Fake-Profil erfunden. Dann dauert es, bis das jemand sieht. Dann meldet er es der Plattform und dann wird es wieder gelöscht und dann kommt ein neues Fake-Profil und so weiter. Das heißt, diese Fake-Profile, die sind alle sehr jung. Die haben ganz wenig Follower, die haben ganz wenig Historie und das heißt, nicht nur bei mir, eigentlich bei allen renommierteren Leuten, auch Gerd Kommer etc., die unterwegs sind im Internet, wenn ihnen da irgendwas angeboten wird und sie sind skeptisch, und bitte seien sie immer skeptisch, dann schauen sie einfach dran, wie groß ist denn die Historie und dann können sie sofort sehen, ob es jetzt ein Betrug ist oder ob es echt ist, ja.
Ganz, ganz wichtig. Und wenn irgendwo Geld hinüberwiesen werden soll oder wenn irgendeine Rendite versprochen wird, 15% garantiert jährlich oder sonst was, dann bitte immer, wir machen so etwas auf jeden Fall nicht. Andreas, danke dir nochmal für die Ausführungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also eigentlich, leider müsste man das wirklich fast in jedem Video machen, aber das würde dann auch den Rahmen sprengen.
Ja, und jeder kann mithelfen. Also wenn Sie etwas sehen, ob zu meiner Person oder zu jemand anders, wenn Sie etwas sehen, wo Sie sagen, das ist Betrug, das können Sie per Klick der Plattform melden und dann wird die, das dauert leider 3 Wochen und so, aber dann macht die was. Ja? Also immer jedes Fake-Profil, was Sie finden, einfach melden. Das ist für Sie kein Aufwand. Sie müssen nicht zur Polizei gehen, das kann man einfach per Klick der Plattform melden und dann wird auch agiert und damit würden Sie uns auch helfen. Ja?
Auf jeden Fall, je mehr da abgeräumt wird, umso besser. Andreas, kommen wir zum Aktienmarkt. Jetzt gibt es ja einige Beobachter, Zuschauer, Kommentatoren, die sich das Ganze anschauen und sagen, Mensch, das ist doch jetzt Bewertung super hoch, Gier ist zurück, immer mehr Schrottaktien werden gekauft, die Unternehmen ganz einfach, die keine Gewinne machen, die Profis sind sehr stark investiert, ja, das ist doch ganz einfach jetzt, Anleihen werfen noch ordentlich Zinsen ab, einfach verkaufen, in Anleihen gehen, Zinsen kassieren und wenn es gefallen ist, wieder rein. Wann nimmst du Gewinne mit?
Ja, kann man nur immer wiederholen. Eben Höchstkurse bieten keine Informationen, die irgendwie sinnvoll sind. Das heißt, es geht immer eigentlich nur darum, sich eine strategische Allokation zu überlegen, 60% zum Beispiel. Und wenn der Markt wirklich heiß läuft, dann kann man mal auf 55% runtergehen. Und wenn man antizyklische Chance ist, kann man auf 70% hochgehen. Aber es gibt nie diese 0-1-Entscheidungen, die Privatanleger so wahnsinnig gerne machen. Jetzt gehe ich rein, jetzt gehe ich raus, weil das geht halt in der Regel schief. Also eigentlich geht es fast immer schief. Manchmal hat man Glück, aber in der Regel geht es schief. Und deswegen auch jetzt, die Kurse stehen hoch, ja, so what? Ich meine, wo sollen die Unternehmen funktionieren, die Weltwirtschaft funktioniert, es gibt bestimmte Risiken. Wenn jetzt die Zinsen in den USA fallen sollten, wenn in der EU eingegriffen wird und so, dann wird das wahrscheinlich die Aktienmärkte nochmal stützen. Allerdings wissen das schon die Händler und deswegen ist das vielleicht jetzt auch schon zum Teil eingepreist. Es ist immer, das Glas ist da immer halb voll, halb leer und insofern am besten, wenn man nicht so sich ganz sicher ist, was zu tun, am besten gar nichts tun. Ja? Und eben sicher kann man sich nur sein, wenn die Krise ist, dann weiß man, jetzt ist eine antizyklische Chance, die muss ich auch nicht sofort materialisieren, aber Krisen haben eine Information und die kann ich benennen. Alles andere ist schon ganz schwierig. Es ist ja sogar in der Kapitalmarktforschung umstritten, ob es überhaupt Blasen gibt. Ja? Trotz neuer Markt und allem Möglichen ist es umstritten, ob es überhaupt Blasen gibt und das ist eine akademische Diskussion, die ist nicht dumm. Ja? Weil es ist, nachher ist man immer schlauer. Aber zum Beispiel die Immobilienblase in den USA, die 2007 zur Finanzkrise geführt hat. Die Immobilien in den USA, die sind halt heute 60% höher oder noch teurer als damals. Also war es wirklich eine Blase damals.
Das ist eigentlich mal ein sehr interessantes Thema. Das merke ich mir mal. Ja,
also Einzelne Werte sind geradezu prädestiniert, dass sie von Anlegern halt jetzt gerade mal gehypt werden und alle wollen da rein und dann schießt es in die Decke. Natürlich, kein Mensch braucht jetzt ein Rüstungs-ETF, unter uns gesagt, weil viel teurer können diese Werte nicht mehr werden. Es will halt jeder sowas und alle hatten es nicht und dann schießt es halt ein bisschen in die Decke. Aber das ganze Märkte, so ein MSCI World inklusive Schwellenländer, inklusive Small Caps, eine offensichtliche zu Hochbewertung hat, das ist echt schwer. Würde ich auch jetzt nicht sehen.
Was mich interessieren würde, du bist ja wirklich tief drin, sprichst mit sehr vielen Leuten, auch mit den ganz großen Playern, hast da ganz spannende Einblicke. Auf der einen Seite sind viele stark investiert. Da gibt es ja einige Kennzahlen, man sieht ja auch immer die Fonds, sind wir da sehr weit oben. Auf der anderen Seite liegen Billionen in Geldmarktfonds. So, wie würdest du das einordnen? Also sind wirklich alle so bis an die Zähne bewaffnet investiert? Es spricht ja einiges dafür, aber auch dann, wenn ich auf die Geldmarktfonds schaue, wieder sehr viel dagegen. Also wie würdest du das so einordnen? Ist es einfach ganz normal vielleicht oder unspektakulärer als ich das halt viele denken oder die Schlagzeilen vermuten lassen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich ist so, dass die Prognosekraft von diesen Investitionsdaten überschaubar sind. Mhm. Dass jetzt so wahnsinnig viel im Geldmarkt sind, das ist auch ganz, ganz stark ein Phänomen in den USA. Mhm. Weil das Geld ist herausgeflossen aus den Langläufern und in die Kurzläufer gegangen, weil die Langläufer eben im Moment mit der flachen Zinskurve besonders riskant erscheinen und am kurzen Ende dann doch ein bisschen darauf spekuliert wird, dass die Zinsen jetzt fallen. Also oft sind es Umschichtungen innerhalb einer Assetklasse. Dann geht es darum, wie hoch ist der Kredithebel, mit dem jetzt gearbeitet wird in einer Assetklasse und so weiter. Also ich würde sagen, ja, es gab natürlich jetzt Verschiebungen, auch weg aus dem US-Dollar, vielleicht wieder breite Streuung, vielleicht doch den Euro ein bisschen höher gewichten, aber auch da ist es überschaubar vom Effekt. Also das würde ich nicht zu hoch halten, diese Zahlen. Wir haben auch da jetzt keine anormalen Märkte.
Du hast vorher schon gesagt, also du machst jetzt keine Sorgen um den US-Dollar und auch nicht akut um die USA, obwohl es ja zuletzt der Dollar auf die Mütze bekommen. Viele haben ja gesagt, um Gottes Willen, Vertrauensverlust und es ist so viel Geld angeblich rausgeflossen aus den USA, also da bist du auch entspannt. Also du siehst das jetzt auch nicht so wild, oder?
Naja, also auf jeden Fall ist es so, dass das, was Trump macht, ist nicht verrückter als das, was unsere Bundesregierung macht. Ja. Und der US-Dollar ist insofern jetzt nicht fundamental wesentlich negativer zu sehen als der Euro. Und ja gut, das britische Pfund ist auch nicht besser und der Yen ist auch nicht besser. Und dann sind wir wieder beim Schweizer Franken, der kann halt nicht die ganze Welt retten.
Jetzt, wenn ich mir das jetzt so anschaue, ich glaube, es ist für viele schwierig, weil man könnte sagen, es ist alles gleich gut oder gleich schlecht. Die USA, Schulden. Dollar schwächelt. Trump macht schon auch wilde Sachen. Die EU, da, wenn wir uns das anschauen, das ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, Mensch, da werden gerade alle Fesseln gesprengt und ein Wachstum entfacht wie verrückt. China, auch eine ganz schwierige Baustelle. Die hängen auch irgendwie so durch. Also gute Nachrichten, schlechte Nachrichten, politisch auch hochkomplex. Dann haben wir China, USA, Europa, alles drei reißt uns irgendwie nicht vom Hocker. Du hast gerade gesagt, dann bleibt schon gar nicht mehr so viel. Dann noch Emerging Markets, der Rest und Japan. Ja, wie investiert man da?
Ja, genau. Also was du jetzt beschrieben hast, ist ja eigentlich, so soll es ja sein.
Ja. Dafür laufen die Märkte aber ziemlich gut, dafür, dass eigentlich alles gar nicht so berauschend ist, oder?
Naja, also was du jetzt beschrieben hast, genau. Also klar, es ist wahnsinnig viel Unsicherheit im Markt. Welche Rolle spielt KI am Ende? Wo gibt's denn welche Elektroautos? Selbst BYD hat Riesenprobleme mit dem Absatz im Moment. Wie geht's politisch weiter? Ja, genau, so soll es auch sein. Die Zukunft ist ergebnisoffen. Und da gibt's ja nur zwei Antworten, die ich darauf haben kann als rationaler Mensch. Entweder ich gehe komplett raus oder ich tue breit Risiko streuen. Und die Antwort der Kapitalmarktforschung ist eindeutig, bitte Risiko streuen. Rausgehen ist falsch, weil am Ende läuft die Wirtschaft irgendwie immer und produziert irgendwelche Erträge, an denen man partizipieren kann. Und dann bleibt halt Risiko streuen. Und dann versuche ich halt möglichst ausgewogen in die Schwellenländer, in die Industriestaaten, in die Großen, in die Kleinen, in die verschiedenen Branchen zu gehen, Aktien und Anleihen mitzunehmen. Ja, und das hat immer funktioniert und es gibt ja auch gar keine andere Möglichkeit am Ende.
Schauen wir uns doch mal konkret an, wie du jetzt investiert bist. Weil da sehen wir die Risikostreuung im GPO, die Aufteilung nach
Genau. Vielleicht
Regionen.
Gerne noch ganz kurz, Global Portfolio One ist jetzt irgendwie fast 6 Jahre alt habe auch den Chart hier dabei. Man sieht am Anfang natürlich diesen Corona-Einbruch und dann die gute Erholung. Jetzt am Schluss sieht man dann Trump, zwischendrin den Ukraine-Krieg. Also es ist natürlich schon heftig, dass wir jetzt schon in der kurzen Zeit dreimal Krisenregimes hatten. Das gibt auch eigentlich 10 Jahre, wo sowas nicht vorkommt. Und wir hatten ja das letzte Mal die Sendung, wo wir eben auf Regimekrise gezogen haben, weil die Märkte so eingebrochen sind, über 20%. Dann sind wir auf 90% Aktienquote gegangen. Da sind wir immer noch relativ nah dran. Also ich habe hier die Aktienposition mitgebracht, wie wir investiert sind. Wir sind immer noch bei 88%. Das heißt, wir haben eigentlich noch dieses Regime 90%. Jetzt haben wir wieder die Höchstkurse. Jetzt ist es so, wie schon gesagt, die Höchstkurse haben wenig Informationen. Das heißt, wir haben da hier sehr viel Toleranz. Ein Jahr sogar vom Regimewechsel angefangen zu zählen, um jetzt wieder auf die Normalpositionierung 80% Aktien zu gehen. Also diese antizyklische Erhöhung nach den Einbrüchen wieder abzubauen. Und da sind wir auch mittendrin. Wir erwarten jetzt konkret relativ große Mittelzuflüsse, so dass wir jetzt auf die 80% kommen können, ohne dass wir irgendwas verkaufen. Und deswegen haben wir da jetzt noch ein bisschen Geduld. Aber wenn man sich die Zusammensetzung anschaut, ich habe es ja aufgeteilt, Nordamerika ist die oberste Block, dann Europa, dann Asien, Pazifik ohne die Schwellenländer und dann die Schwellenländer und unten die kleinen Unternehmen, Small Cap. Dann sieht man im Verhältnis zu früher, dass jetzt die US-Quote und also die Nordamerika-Quote signifikant höher ist als noch vor einem Jahr. Und das liegt schlicht und einfach daran, dass es hier diese starke Kurskorrektur gegeben hat, ohne dass es den Unternehmen irgendwo schlecht gegangen wäre. Also im Gegenteil, das Gewinnwachstum war trotzdem stärker als in anderen Ländern.
Und durch den Nachkauf kam, und durchs Aufstocken kam.
Durchs Aufstocken, dann kam noch diese US-Dollar-Schwäche, die da reinspielt in die Bilanzverbesserung dieser Unternehmen. Und dann dieser starke Anstieg in Europa. Ja, so dass insgesamt sind wir jetzt gute 50% in den USA. Also auch da, du siehst schon, das ist jetzt nicht so die ganz große Skepsis gegenüber die Zukunft des amerikanischen Marktes, aber da lade ich wirklich nur ein, sich einfach mal diese Indizes anzuschauen. Da sind ja konkrete Unternehmen drin. Da sind das Unternehmen wie Tesla, da braucht man ein bisschen Fantasie für die Bewertung, aber da sind auch ganz viele andere Unternehmen, da braucht man gar keine Fantasie. Die sind einfach Marktführer in ihrer Technologie und haben fast Monopolrenditen und das ist jetzt auch noch nicht absehbar, dass sich das ändert.
Weißt du, was ich witzig finde? Dass wenn man die Schlagzeilen sieht, die letzten Monate, man liest ja überall Europa, 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 Europa. Und jetzt ist ja Europa tatsächlich in diesem Jahr gut gelaufen, aber ich muss da immer an dich denken, weil du sagst, ja, man sieht immer sehr schön, wenn man irgendwo sich ein Depot anschaut von einem Anleger, genau wann er es erstellt hat, quasi dann zyklisch. Ist das jetzt auch so ein zyklischer Klassiker, dass man jetzt dieser Europa-Performance nachläuft?
Ja, so? Leider. Kein Mensch hat vor 2 Jahren Rüstungsaktien gehabt. Ja, und jetzt finde ich die Bestseller Rüstungs-ETFs. Man nimmt halt immer das, was die historisch beste Rendite gebracht hätte, aber die historische Rendite, die hat noch keinen reich gemacht. Und was jetzt als nächster großer Trend kommt, weiß halt kein Mensch. Deswegen kann ich wirklich immer nur appellieren, breit streuen. Ich weiß, das ist langweilig und man kann ja dann noch sein Zockerdepot nebenbei machen mit allen möglichen. Aber so die Kernanlage, die Altersvorsorge, der Vermögensaufbau, der Lebensstandard, der sollte nicht abhängen von irgendwelchen Modethemen. Da kann ich wirklich nur darauf plädieren. Also vielleicht zum Abschluss noch, gehe ich noch auf die Rentenseite.
Du hast ja etwas wieder im Depot.
Ja, genau, die Rentenseite. Wir haben jetzt zufällig überhaupt keine amerikanischen Staatsanleihen. Ich habe jetzt auch nur die Top 15 Positionen hier mitgebracht bei den Anleihen und Gold. Wir haben zufällig überhaupt keine US-Staatsanleihen jetzt gehabt, Langläufer, die wir ja normalerweise drin haben in dem Portfolio. Das war aber reiner Zufall, weil wir mussten ja bei der Krise, ich glaube 8. April war es.
Also umschichten.
Ne? Umschichten, ja. Und da mussten wir das Liquideste als erstes raushauen, das waren die US-Staatsanleihen. Okay. Und wir haben auch Gold rausgehauen und haben uns da aber jetzt, haben wir gesagt, das war jetzt nicht sinnvoll langfristig und da bauen wir wieder auf unsere strategischen 2%. 1% haben wir knapp schon wieder an Goldpositionen.
Wegen der Schulden oder?
Ja, weil hier die Investitionsreserve, die muss ja funktionieren in der Krise. Das ist ein bisschen anders als ein Zinsportfolio, wo ich Zinserträge laufend generieren möchte in der Euro, im Euroraum, also in der Heimatwährung. Hier brauche ich ja insbesondere einen Puffer für Krisen. Und so wie sich die Haushalte der Staaten entwickeln, muss man da schon damit rechnen, dass es auch mal rumpelt. Und dann ist es halt wahnsinnig interessant, Schweizer Franken zu haben. Haben wir schon lange, ist auch nach wie vor unser Schwergewicht. Aber die Schweizer haben ja jetzt schon wieder eine Nullzinspolitik und
vielleicht bald negativ.
Deflation, haben bald Negativzinsen. Da ist es natürlich dann wieder attraktiv, auch Gold beizumischen. Und ich habe jetzt hier wieder drei Anleihen herausgegriffen, vielleicht, weil ich da konkrete Anregungen geben kann, also ohne Anlageempfehlung, aber Anregungen. Traditionell Schweizer Franken Anleihen haben wir gerne Schweizer Franken Staatsanleihen genommen, aber die haben früher halt null Coupons geboten und da war es egal. Tatsache ist, dass die Schweiz bei Zinserträgen von Anleihen eine Quellensteuer nimmt, die halt sehr schädlich ist für deutsche Anleger. Ich kann mir mit einem riesen Aufwand einen Teil zurückholen. Das können wir als Fonds natürlich einfacher als der Privatanleger, aber es ist immer noch so, dass es einen Teil Quellensteuer gibt, den ich mir nicht zurückholen kann. Und deswegen ist es immer sehr interessant, sich Schweizer Frankenanleihen anzuschauen, die nicht in der Schweiz emittiert wurden. Und hier unser Schwergewicht ist zum Beispiel die Provinz Quebec in Kanada, eine 10-jährige Laufzeit. Das hat eben nur steuerliche Gründe, warum wir jetzt die da drin haben und nicht etwas anderes. Dann haben wir natürlich wahnsinnig gern Liechtenstein. Die haben auch dieses Thema nicht. Bloß hat Liechtenstein gar keine Schulden. Das heißt, da muss man dann zur Landesbank gehen. Die Eigentum ist des Landes Liechtenstein oder des Fürsten. Aber deswegen, also vielleicht als Anregung, viele Privatanleger haben ja auch gerne Schweizer Franken Anleihen und haben auch inzwischen Wege gefunden, wie man die vernünftig handeln kann. Und da immer auch die Quellensteuer mit berücksichtigen. Wenn der Emittent nicht Schweiz ist, dann ist es gut. Und dann bin ich hier auch schon bei einer hellblauen Anleihe. Das ist zum Beispiel Nestle. Würde jetzt dem widersprechen, was ich gesagt habe. Aber das ist eben eine Nestle-Anleihe. Und Nestle als Unternehmen begibt ihre Anleihen dann natürlich eben nicht im Schweizer Rechtsraum, sondern zum Beispiel in Holland oder wo auch immer die dann noch Finanzentitäten haben, um diese Quellensteuer zu vermeiden. Also das ist dann zum Beispiel eine Euro-Anleihe von Nestle, aber die ist eben auch nicht im Schweizer Rechtsraum emittiert. Und ganz neu, vielleicht auch zum Nachdenken, AAA-Anleihen, Währungsräume sterben aus. Der Schweizer Franken hat ja dummerweise auch sehr stark aufgewertet. Komischerweise, die norwegische Krone hat zu ihrem Höchststand 50% abgewertet inzwischen, ist aber auch ein AAA-Raum, hat kein Schuldenproblem.
Gibt es da einen Grund, weil es gilt ja eigentlich auch als durchaus sicherer Hafen, oder? Und da ist ja auch nichts vorgefallen, oder? Also es ist schon heftig dann.
Es ist heftig, ist auf jeden Fall jetzt dann interessant, weil die haben dann auch noch deutlich höhere Zinsen. Die haben ja nicht die Notwendigkeit, sozusagen Abschreckungs-Nullzinsen zu machen wie die Schweiz, dass die Währung nicht zu stark wird. Bei denen ist die Gegenteil der Fall.
Und die haben auch noch einen Staatsfonds.
Haben eine inverse Zinskurve, also ist jetzt nicht schwankungsfrei, auch wieder keine Anlageempfehlung, aber wenn man so ein Sicherheitsportfolio möchte mit Gold, Schweizer Frankenanleihen, dann ist norwegische Kronen auf jeden Fall jetzt wieder neu interessant, weil die so runtergeprügelt ist, die Währung, dass sie jetzt, ja, was ist der Grund? Also ein Grund war, sie war überbewertet, weil es eine Zeit gab, wo Privatanleger gesagt haben, ich muss da rein, weil der Euro bricht ein und dann ist sie heillos überbewertet gewesen. Auch wieder dieser Effekt, dass so Blasen halt entstehen, wenn irgendwas kurzfristig in Mode kommt. So, jetzt ist sie so gefallen, dass kein Mensch mehr sie mit der Beißzange anfasst. Und jetzt gibt's natürlich Research-Berichte. Und was mich immer skeptisch macht, ist, wenn es jetzt 30-seitige Research-Berichte gibt und die mehrere Gründe nennen, die nichts miteinander zu tun haben. Also wenn jemand mehrere Gründe nennt, dann ist es ja in der Regel, der weiß es nicht. Ne? Und man kann sagen, ja, der Ölpreis, man kann dies, man kann jenes. Aber in Wirklichkeit, man weiß es nicht. Es gab halt weniger Nachfrage nach NOK. Und dann fällt der Preis, aber jetzt ist er auf einem so niedrigen Niveau, dass wir jetzt auf jeden Fall anfangen, sie wieder beizumischen. Die Zielquote ist also mindestens 2%. Da gehen wir dann auf Staatsanleihen, weil bei Unternehmensanleihen habe ich ganz wenig Emissionen, die vernünftig liquide sind.
Sehr spannend, Andreas. Kommen wir zum Schluss. Jetzt hast du heute das super erklärt mit den Zinsen. Jetzt setzen wir mal voraus, es passiert jetzt nichts ganz Wildes mehr. Man hat ja das Gefühl, der Handelskrieg ist den Märkten irgendwie eh schon wurscht. Also man sieht ja da auch wieder echt phänomenal diesen Einpreisungs- oder vielleicht auch Gewöhnungseffekt irgendwie. Es passiert einfach gar nichts mehr. 50% auf Kupfer und die Kurse steigen.
Ja, also auch die Eskalation im Iran mit dem Krieg
auch fast nicht und passiert,
dem Eingreifen der USA und der Angst, dass die Öllieferungen jetzt blockiert werden, der Markt, dann war es völlig wurscht. Also es ist schon interessant, wie
ist
der Markt...
Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Oder ist das neutral, dass der Markt...
Nein, das ist ein super Zeichen. Das heißt, also sozusagen so ein gewisser Panikmodus ist bei eh allen schon eingepreist. Keiner erwartet, dass es keine Probleme gibt und dann schlagen Probleme, wenn sie auftreten, auch nicht mehr so durch auf die Kurse. Also sie haben überhaupt keine Sonnenscheinszenarien, wo eine graue Wolke sofort Panik verursacht, sondern alle sagen, der Himmel ist eh grau.
Ja, stimmt. Man rechnet eh damit, dass morgen schon wieder irgendwas Neues passiert oder nächste Woche gibt es dann eben ein neues Thema. Jetzt, sag mal, es passiert nichts Schlimmes, also dass sich jetzt irgendwas materialisiert in den Unternehmensgewinnen oder was ganz was Wildes um die Ecke kommt, was gar keiner auf dem Schirm hat. Und es fallen die Zinsen in Europa, beziehungsweise die EZB greift ein und in den USA, das läuft halt auch so weiter dahin. Dann sieht es eigentlich nicht schlecht aus für die Märkte und für Aktien, oder? Oder dann vielleicht auch in Europa noch für Immobilien.
Also für Euro-Anleihen eine besonders attraktive Risikorenditesituation im Moment. Aktien profitieren eh, wenn die Zinsen fallen, aber da kann es halt immer sein, dass der Markt da schon relativ viel einpreist an Erwartungshaltung, an fallenden Zinsen. Ob das dann noch einen wirklichen Effekt hat, das muss man dann sehen. Für Immobilien wäre es sehr entlastend. Also viele haben ja den Zeitpunkt verpasst, zum Beispiel eine Immobilie zu kaufen oder zu verkaufen. Also vor 2019 zu kaufen, nach 2019 zu verkaufen. Und da kann es sein, dass dass jetzt auch hier sich wieder wesentlich mehr Marktbewegung ergibt, also der Immobilienmarkt wieder in Schwung kommt für Käufer und Verkäufer, wenn jetzt die Zinsen am langen Ende fallen. Also da ist es auch entspannend, könnte auch dann die offenen Immobilienfonds, die so unter Druck sind, jetzt vielleicht ein bisschen Druck rausnehmen und so. Ja, also eigentlich, wir kommen ja fast immer zum gleichen Fazit. Solange die Welt nicht untergeht, dreht sich die Wirtschaft weiter. Und solange die Wirtschaft sich dreht, wird produziert und konsumiert. Und dann heißt sinnvoll investieren, dass ich daran partizipiere.
Gibt es trotzdem noch abschließend irgendwas, was dir Sorgen macht? Japan wird dir immer wieder, jetzt sind da die Zinsen schon ordentlich weiter nach oben marschiert. Du hast auch mal gesagt, Japan, da muss man draufschauen. Oder gibt es was anderes, wo du sagst, das bereitet mir ein bisschen Bauchkrummeln?
Nee, am meisten Sorgen macht mir jetzt die Haushaltsplanung in Deutschland. Das macht mir am meisten Sorgen.
Wegen der Schulden oder auch noch aus anderen Gründen?
Wegen der Schulden, wegen der weiteren Verschlechterung des Standorts, des Wirtschaftsstandorts, wegen den völlig aus den Ruder laufenden Sozialkosten, die gar nicht tragfähig sein können in der jetzigen Planung. Ja, das finde ich, das ist immer so schade, ja, wenn man sozusagen aus der Heimatbrille auch das sieht. Und dann natürlich auch interessant, spektakulär, Javier Milei.
Hätte ich jetzt gleich angesprochen, wenn du es nicht gemacht hättest.
Nee, Javier Milei ist ja, ich habe ja vor einem halben Jahr mit Susanne Keffs von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Buenos Aires ein Interview dazu geführt. Das werde ich jetzt nochmal wiederholen, weil eben schon wieder viel passiert ist. Also Javier Milei, da scheinen echte Erfolge zu greifen von seiner radikal-liberalen Reform. Und
die Zahlen sehen ja gut aus.
Die Zahlen sehen sehr gut aus, die Armutsquote sinkt, die Reallöhne steigen, Wirtschaftswachstum höher als in China.
Der Gini-Koeffizient ist auch gesunken, also mehr Gleichheit sogar auch noch.
Ja,
also zumindest nach der Kennzahl.
Nee, es gibt ganz, ganz viele Kennzahlen, sodass man sich immer schwerer tut zu sagen, das ist eine Katastrophe, das ist ein rechtsradikaler Nazi, der zerstört den Staat und so. Man tut sich immer schwerer, das einfach mal so wegzuwischen wie so eine Fliege, ja.
Aber ist ja gut. Also
ja, und das heißt, eigentlich müssten wir jetzt uns mal ernsthaft auch damit beschäftigen. Auch die Presse müsste sich vielleicht jetzt ernsthaft damit beschäftigen. Was macht der da eigentlich? Warum ist das was ganz anderes als das, was Trump macht? Und was können wir vielleicht in Europa davon lernen? Und ja, da kann man natürlich hoffen, dass dann auch doch vielleicht auch wieder mal sowas wie eine wirtschaftsliberale Reform populär werden könnte.
Ich sehe schon, wir müssen mehr Sondersendungen machen, um das vielleicht ein bisschen mehr in den Mainstream zu bringen. Vielleicht machen wir mal in den kommenden Monaten was dazu zur deutschen Wirtschaft und auch zu Milei. Vielleicht mal einen Vorschlag an die Bundesregierung. Herr Merz hat ja gesagt, er tritt die Menschen mit Füßen, glaube ich, oder wie war es in Argentinien. Naja, mal schauen, ob das so gut altern wird in den nächsten 2-3 Jahren. Andreas, eine Sache noch, da will ich jetzt heute nicht mit dir drüber sprechen, nur vielleicht mal als, weil so viele Fragen dazu kamen. Es gab eine Studie im März, die heißt Beyond the Status Quo, a Critical Assessment of Life Cycle Investment Advice. Die kamen zu der These, dass 100% Aktienquote immer das Beste ist. Es ist faszinierend. Ich weiß nicht, ob du die Studie kennst. Auf jeden Fall, vielleicht ist das mal was wir mal irgendwann uns anschauen, weil da kamen so viele Fragen. Alle gesagt, Mensch, frag doch mal den Beck dazu. Und es ist wirklich faszinierend, weil man kann es sich kaum vorstellen, auch egal in welchem Alter, also auch angeblich 100% Aktienquote, immer die beste Lösung.
Also Vanguard ist ja jetzt auch kein kleiner Player und da sind auch keine Laien. Die haben eben vor einem Jahr eine Studie veröffentlicht, dass ein 60-40-Portfolio auf die nächsten 10 Jahre eine höhere Renditeerwartung hat als ein 100-Aktien-Portfolio. Also da können wir uns 5 Studien ziehen und bekommen 5 unterschiedliche Ergebnisse.
Man kann sich irgendwie auch nicht vorstellen, dass es jetzt für den, so logisch für den 85-Jährigen jetzt 100% Aktienquote immer die beste Lösung sein kann.
Nein, aber ich kann dir eins versprechen. Sag du mir das Portfolio, das du gerne hättest und ich kann dir eine Studie schreiben. Ich kann die Daten so zusammensuchen, dass ich dir eine Studie schreibe, dass dein Portfolio rauskommt. Insofern.
Das wäre auch mal ein guter Selbstversuch.
Ja, insofern unglaublich skeptisch sein. Eine Grundregel kann man sich auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Die Aktienquote sollte immer über 50% liegen, wenn ich einen längerfristigen Horizont habe. Erstens und zweitens, auch wenn ich 65 werde und einen Entnahmeplan beginne für die Rente, habe ich, so Gott gnädig ist, noch eine Lebenserwartung von 30 Jahren. Das heißt, auch dann muss ich nicht 100% Geldmarkt gehen. Ja. Und dann gibt's ja dann vielleicht auch noch Erben, die sich freuen, wenn gescheit was übrig bleibt. Also die Aktienquoten sind tendenziell immer zu niedrig in den Portfolios, gerade im Wealth Management, wenn ich mir das in Deutschland anschaue. Bei deinen Zuschauern sicher nicht, ja. Die sind ja sehr aktienaffin. Und damit haben sie auch recht und das sollen sie auch beibehalten.
Das ist das perfekte Schlusswort. Andreas, herzlichen Dank dir.
Gerne.
Und danke euch fürs Zuschauen. Ich freue mich sehr, wenn wir einen Daumen nach oben bekommen und vor allem auf eure Kommentare. Ich glaube, Andreas hat heute einiges geliefert an Insights und ich glaube, ja, da haben einige hoffentlich wieder was dazugelernt. Gerade das Thema Zinsen, Anleihen ist ja für viele immer ein Buch mit 7 Siegeln und ich glaube, es kann keiner so gut erklären wie du, Andreas. Danke dir und danke euch fürs Zuschauen und wenn euch solche Videos gefallen, könnt ihr mir einen Riesengefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Danke euch, wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.